Martin Frank, welches Rindvieh hat dich am meisten inspiriert?
Trigina.
Warum?
Die steht auf der Kuhseite die Nummer 4. Das ist Trigina, weil die hat so unglaublich schöne Zitzen. Ich weiß aber nicht, warum es mir. Also, ich finde, bei der Regina, das ist so eine ganz ruhige Kuh. Und wenn ich da vormelke, da kann ich in Gedanken ganz woanders sein. Und ich glaube, sie hat mich indirekt inspiriert, glaube ich.
Mhm. Auf jeden Fall ist der Saft gelaufen.
Mhm. Oh Gott, machen wir mir schon seriöses Radio da.
Zu Gast bei Caro Matzko auf Bayern 2. Martin Frank, Kabarettist und Autor.
Ja, und wir duzen uns, weil wir sind uns schon ein paar Mal begegnet und der Herr Frank hat auch gesagt, ihm wäre das Du Martin lieber. Nicht, dass Sie hier denken, dass hier eine seltsame Nähe entstanden ist, auch wenn wir gleich zügig beim Duschen und beim Vormelken eingestiegen sind. Lieber Martin, kometenhafter Aufstieg bei dir, karrieremäßig kann man sagen, vom Landwirtssohn in Niederbayern zum Kabarettstar. Wenn du das jetzt deinem 14-, 15-Jährigen, also wenn du in der Zeit zurückreisen könntest und es dir als Teenie erzählen könntest, hättest du dir das geglaubt, dass dir das passiert, diese Karriere?
Ich glaube nicht. Aber ich weiß nicht, ich empfinde es immer gar nicht so als so kometenhaft. Weil ich mache es jetzt eigentlich schon seit ich 16 bin, habe ich so angefangen mit so eigenen Texten und habe einen langen, langen Weg eigentlich schon hinter mir. Aber man kommt dort halt erst irgendwie in die Wahrnehmung von manchen Leuten, wenn man dann schon ein bisschen was geschafft hat. Aber den Weg, den man davor schon hinter sich gebracht hat, den vergesse ich auch nicht. Also für weiß nicht, ich bin nicht mehr. Ich weiß nicht, ich finde das Wort Kabarettstar, wann ist man denn ein Star? Also, das ist irgendwie so für mich so.
Naja, ich glaube, man könnte das jetzt messbar machen. Wie groß sind die Hallen, die du füllst?
Unterschiedlich, wo ich spüre. Also, in München mit der Krone und in meiner Heimat, da die Dreiländerhalle heißt die.
Ich glaube, wenn man den Zirkus Krone ausverkauft, dann ist man schon recht prominent.
Okay.
Kannst gar nicht annehmen, oder?
Nein, ich glaube, das ist meine Erziehung oder so, aber sobald irgendjemand nur ein bisschen so mich versucht zu loben oder Star oder Prominent, da dreht sie mir alles um und denke mir, oh! Also, ich kann es nicht annehmen. Ich weiß nicht, warum.
Dabei hast du ja 2 Therapien, hast du mir vorhin erzählt, schon gemacht. Erzähl doch gleich mal, steigen wir gleich mal ein, gehen wir in Medias Res. Was war die erste Therapie?
Die erste Therapie war ADHS, also ich war ADHS-Kind, sehr, 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 sehr hyperaktiv und meine Mama wollte mir keine Ritalin nicht füttern, sondern hat gesagt, ja, wir probieren es mit einer Ergotherapie. Mhm. Das hat 6 Jahre lang gedauert, da bin ich einmal die Woche immer hin. Ich habe das als Kind sowieso nicht verstanden, wo es jetzt so genau therapiert worden ist, überhaupt mit dem Therapeuten oder Therapeutin. Ich habe mal unterschiedlich irgendwelche Spiele gespielt. Mhm. Und dann, nach 6 Jahren, war ich dann scheinbar so krass therapiert worden, dass ich zu wenig Selbstbewusstsein hatte oder irgendwie von Selbstzweifel zerfressen war. Keine Ahnung, dass meine
Was
Mama gesagt hat.
Was habt ihr denn gespielt, um Himmels Willen?
Ja, keine Ahnung.
Hast du immer verloren in den 6 Jahren?
Eigentlich, ich habe mich immer gewinnen lassen, eigentlich, habe ich den Eindruck gehabt. Aber ich kann es dann nicht sagen, wo der Punkt war, dass man sagt, okay, jetzt haben wir übers Ziel hinaus therapiert.
Und dann?
Ja, dann hat Mama gesagt, ja, okay, dann die nächsten paar Jahre Therapie und jetzt schauen wir mal, dass wir das Selbstwertgefühl wieder steigern. Also ich frage mich dann, ey, kann man leicht alles therapieren? Kann man alles therapieren auf dieser Welt?
Ja, ich bin ja ein großer Fan von Therapie, weil die hat mir persönlich das Leben gerettet, aber aus anderen Gründen, weil ich eben sehr magersüchtig war. Deswegen stehe ich ja eigentlich sehr auf Therapie und finde, also hast du nicht den Eindruck, dass es dir irgendwie geholfen hat?
Ich glaube, mir ist es vielleicht noch mal in der Therapie geht, dass ich es mit meinem jetzigen Ich sehen kann oder spüren kann. Als Kind checkt man das, glaube ich, einfach nicht. Du gehst da hier, spielst mit den Menschen was und gehst wieder heim. Also mir ist es als Kind nicht bewusst geworden, was das mit mir macht. Mhm.
Ja, aber sehr aufgeschlossen von deinen Eltern. Du bist in Hutturm groß geworden.
Genau.
Hast du 3 Adjektive? Wie würdest du Hutturm beschreiben?
Aufstrebend, weil es ist nämlich eine Gemeinde der wenigen da im Landkreis Passau oder in dem Bayerischen Wald, die nicht von so einer Landflucht geprägt sind, sondern wo die Leute hinziehen. Mhm. Ja, familiär kann ich leider nicht mehr sagen, weil dadurch, dass es immer größer wird, wird man sogar in Hutturm in so einer kleinen Gemeinde schon sehr anonym. Aber irgendwie doch, ja, leider auch unspektakulär, weil unser Markt ein bisschen ausstirbt. Mhm. Also ich bin ja im Markt groß geworden, das ist eine Marktgemeinde, da ist unser Hof und ich kann mich noch erinnern, als Kind hat es den Laden gegeben und jetzt gibt es einfach gar nichts mehr. Das tut mir irgendwo auch weh.
Also alle ziehen hin, aber der Markt stirbt trotzdem aus.
Ja, weil immer alles so außerhalb ist. Der Dönerstand ist außerhalb, die Tankstelle ist außerhalb, der Lidl und alle, wo sich halt die Leute irgendwie treffen, ist alles außerhalb und im Markt ist einfach nichts mehr. Außer ein kleiner Supermarkt, der hoffentlich noch lange durchhält. Mhm. Aber ja.
Wie sah denn der Hof von deinen Eltern aus? Ich glaube, deine Eltern sind getrennt. Papa hat ihn jetzt Milchkühe, genau. Haben wir schon gehört, Regina.
Wir sind ein sehr, sehr kleiner Hof. Im Stall stehen vielleicht so 30 Kühe und dann halt noch Nachzucht. Aber es geht jetzt leider geht Richtung Ende, weil mein Papa geht in Rente und dann...
Die Geschwister von deine zwei wollen auch nicht?
Nein, also ich glaube, mein kleiner Bruder möchte schon, aber das Problem ist, unser Hof ist eben so unrentabel und so alt schon, dass man so viel Geld hineinstecken müsste, dass nie wieder reinkommt. Also vor allem, wir müssen mal aussiedeln. Also wir müssen mal von der Marktgemeinde irgendwie raus aufs Land, also das Land.
Noch weiter.
Noch weiter raus aufs Land, mhm. Weil wir einen neuen Stall bauen müssten und das wird dort so, wo wir jetzt leben, einfach nicht genehmigt.
Von ADHS haben wir schon gehört. Wie hat sich das auf deine Schulkarriere ausgewirkt? Bist du gerne in die Schule gegangen oder war es dir zu Vater, still zu hocken?
In der Grundschule ja. Da war es mir sehr, sehr fad. Ich war wahnsinnig schlecht. Also ich wollte unbedingt nach der 4. Klasse auf die Realschule gehen, habe es aber nicht geschafft, diese Aufnahmeprüfung, weil ich in Deutsch einfach einen Fünfer gehabt habe. Und auch meine Grundschullehrerin, Frau Blomeyer, hat dann immer zu meiner Mama gesagt, kann das sein, dass der Martin gerade eine Therapiepause macht? Irgendwas ist da... Also die hat das sofort gemerkt, wenn ich länger nicht in der Therapie war.
Dann scheint es ja doch irgendwie zumindest.
Auf alle Fälle. Es hat mich bestimmt irgendwo ruhiger gemacht.
Mhm. Okay, unglaublich eigentlich dann, dass du Buchautor geworden bist mit dem Fünfer in Deutsch
ja.
Und Twitter. Man sieht, es sagt gar nichts eigentlich aus.
Also wenn man will, dann glaube ich, kann man bestimmt alles machen. Also ich habe aber auch Unterstützung gehabt. Ich habe meinen Text halt geschrieben und dann habe ich meiner Kollegin, der Franziska Wanninger, das übergeben. Was hast du übergeben? Ich habe gesagt, bitte lektorieren wir es einmal durch, bevor es einen Verlag gebe. Und die hat natürlich dann vieles in ja, lesbare Begriffe umgewandelt.
Mhm. Über das Buch, das du mit der Franziska Wanninger geschrieben hast, da werden wir später noch ausführlich drüber sprechen. Klassenclown warst du wahrscheinlich?
Ja, ich war der klassische Klassenclown.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit Martin Frank. Wahrscheinlich liegt's an mir.
Wahrscheinlich liegt's an dir, lieber Martin. So ist der Name von deinem aktuellen Kabarettprogramm. Was ist denn das Problem?
Das Problem ist, dass ich mich momentan ein bisschen wie so eine kleine Zwischengeneration fühle. Also ich bin Jahrgang 92 und ich weiß nicht, ich glaube, überspitzt formuliert komme ich mir momentan so vor, wie wenn ich außerhalb, also wenn man, ich fange mal so an, es wird ja momentan so viel gestritten. Auf der Welt, in der Gesellschaft, auch in unserer Branche, in der Kleinkunstwelt, in der Kabarettwelt und innerhalb der Familien. Und ich komme mir momentan vor, wie wenn ich außerhalb von einem Boxring stehen würde und mir so zuschauen, wie sie meine Eltern mit ihren Enkelkindern über ihre Weltanschauungen streiten. Und ich weiß gar nicht, für wen ich mich entscheiden soll, weil bin ich gegen meine Eltern, werde ich wahrscheinlich einmal enterbt. Und bin ich gegen meine Neffen und meine Nichten habe ich später niemanden, der mich pflegt. Und das war auch scheiße. Also ich ja. Weiß immer nicht, jeder hat so seine Sicht auf die Welt und glaubt, dass die richtig ist. Und ich denke mir immer, oh, aber also so einfach kann man es doch gar nicht machen. Ich finde, ich muss immer so Leute bewundern, die eine Meinung haben und mit der felsenfest durchs ganze Leben streiten. Also ich kann das gar nicht. Also die Welt verändert sich so schnell, die Gesellschaft verändert sich so schnell, die Probleme werden immer anderen sein. Ich kann doch nicht mein Leben lang die gleiche Meinung haben. Und das ist, habe ich versucht, irgendwie in dem Programm aufzuarbeiten. Natürlich auf lustig ist schon klar, aber ich glaube, sich öfter die Frage zu stellen, vielleicht liegt es an mir oder wahrscheinlich liegt es an mir.
Ja, den Eigenanteil zu sehen, ja.
Ja, ich brauche einfach ein gesundes Maß an Selbstzweifel.
Hast du die noch?
Ja, ich glaube sogar ein bisschen ein ungesundes Maß an Selbstzweifel, weil ich bin ein Mensch, der gerne und viel zweifelt. Ich zweifle mit allem. Es geht schon mal los, wie ich auf die Bühne gehe oder wie ich mich auf der Bühne anziehe. Oder heute war ich beim Friseur vor der Sendung und dann hat der Friseur gesagt, ja, probieren wir mal was Neues aus.
Das ist immer ein ganz gefährlicher Satz.
Ja. Und zwar sechst du es? Ich habe hinten so einen Fokuhila. Sechst du das?
Ja, ich habe es. Ja, es ist
so einen ganz dezenten.
Frisch geschnitten auf jeden
ja,
Fall.
Ja, genau. Haben wir gesagt, das probieren wir jetzt mal aus. Und dann geht in meinen Kopf sofort wieder los, oh Gott, ja, aber wenn mir mein Publikum dann nicht mehr mag, weil jetzt habe ich doch einen Fokuhila und das lauter so ein Zeug.
Ich habe mir meine Frisur schneiden lassen und da haben sie mir vorne so einen Pony geschnitten und haben dann so eine Stufe reingeschnitten in den Pony und es sind Kinder auf der Straße, sind stehen geblieben und haben mit dem Finger auf mich gezeigt und haben gelacht.
Nein.
Doch, wirklich.
Wegen deiner Stufe.
Ja, ich sah einfach furchtbar aus, wirklich. Das war auch so ein Satz, komm, wir probieren mal was Neues. Aber ich sag dir eins, dein Publikum, denen ist es doch wurscht, was du für eine Frisur hast. Meinst du nicht?
Ja, bestimmt. Aber meine innere Panik sagt immer, ich weiß nicht, ich habe immer die Angst, Und das ist immer, je länger ich dabei bin oder je mehr Leute es kommen, umso größer, weil viele wahrscheinlich so ist, je größer wird die Angst, dass wenn ich eine falsche Entscheidung triff, ist es alles vorbei. Also mir ist natürlich bewusst, dass es nicht immer so weiterlaufen kann, wie es momentan läuft, aber ich möchte es immer irgendwie erhalten. Also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich möchte immer mich dahingehend verändern, dass ich vielleicht interessant bleibe, dass ich das möglichst lange halten kann. Ja.
Also große Verlustangst, ja.
Ja, irgendwie schon. Weil ich hab mir mal vorgenommen in meinem Leben, ich möchte gerne unseren Hof, der ja leider nicht weitergeführt wird, aber an dem mein ganz Herz hängt, weil der Hof irgendwie so, der hält unsere Familie so zusammen. Und da war meine Oma, da waren meine Eltern, da war alles drin und ich wollte den einfach irgendwie erhalten, ich wollte den renovieren, ich wollte den einfach solide wieder aufbauen. Und wenn ich das geschafft habe, ich glaube, dann geht ein bisschen meine Verlustangst wieder weg, dann weiß ich, okay, das habe ich jetzt geschafft, das war meine Lebensaufgabe und dann ist mir eigentlich wurscht, was kommt.
Aber es ist ja eigentlich ganz zauberhaft. Das heißt, du weißt aber deine Herkunft doch sehr zu schätzen, weil ich hatte in letzter Zeit öfter Zusammenkünfte mit Kindern, also ehemaligen Kindern, jetzt Erwachsenen, die in der Landwirtschaft groß geworden sind. Und die haben eigentlich alle immer erzählt, dass sie sich so dafür geschämt haben, dass sie so diese, jetzt überspitzt gesagt, Bauernkinder sind. Die haben sich da geschämt, wenn es Schweine hatten, dass sie immer so ein bisschen so einen Stallgeruch eben im wahrsten Sinne des Wortes hatten. Und die sind aber später alle wieder zurückgekommen, dass sie das eigentlich sehr wichtig finden, dass sie von dort kommen, die wissen es als Erwachsene jetzt zu schätzen. Aber du hast damit nie ein Problem gehabt.
Ich glaube in der Schule vielleicht, aber auch nicht, weil das von mir aus kam, sondern ich glaube, das kam von meiner Oma aus, weil meine Oma immer gesagt hat, oh Gott, hast du schon gewaschen, nicht, dass man was riecht. Also für meine Oma war die größte Panik, dass ich in der Klasse sitze, im Klassenzimmer und ich kann irgendwie noch Silo oder noch Kuh oder irgendwas stinken. Das war für meine Oma die schlimmste Vorstellung. Und das brennt sich natürlich dann irgendwie in die Eier.
Aber ja, sicher. Aber hat die Oma da schlechte Erfahrungen gemacht gehabt?
Das kann schon sein. Ich habe nie mit ihr geredet, wo eigentlich ihr Angst herkommt, aber ich war als Kind, glaube ich, auch wahnsinnig naiv. Auch. Also bei mir war das wurscht, ob jetzt ich da mit einer Klassenkameradin von mir, das war die Tochter von unserem Dorfarzt. Also das war mir wurscht, ob jetzt ihr Papa der Doktor ist und mein Papa ist ein Landwirt. Also wir haben da irgendwie, als Kind machst du da irgendwie auch gar keine Unterschiede oder so. Das kommt erst später, wenn du dich zu sehr hineindenkst, glaube ich, in das Ganze.
Ja, woran man sieht, manchmal ist zu viel Reindenken auch nicht gut.
Ja.
Weil es ja beides total relevant.
Ja.
Ja. In Corona-Zeiten hätte man systemrelevant sogar gesagt, ja. Corona-Zeit war für dich eine wilde Zeit, auch für deine Karriere, hast du mir vorhin während der Musik von Randy Newman erzählt.
Ja, weil, also irgendwie jetzt im Nachhinein, jetzt mit viel Abstand, muss ich sagen, manchmal hätte ich mir gern wieder so einen kleinen Lockdown herbeiwünschen, aber ohne Krankheit auf der Welt. Einfach, dass man wieder mal runterkommt und mal nichts tut, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es hat schon auch gut da. In einer Zeit, wo einfach, gut, du hast Kinder, ich habe keine Kinder nicht, bei mir war einfach gar nichts. Ich habe mich um nichts kümmern müssen oder sonst was und ich habe Gott sei Dank auch nicht finanzielle Probleme gehabt oder so, sondern die haben wirklich richtige Existenzangst gehabt. Die habe ich Gott sei Dank nicht gehabt, weil ich gewusst habe, ich kann immer auf den Bauernhof fahren gehen, ich kann immer mir ein Glas Milch runterlassen, ich kann immer ein paar Erdäpfel aus der Erde rausziehen und ich habe immer irgendwas zum Essen oder zum Trinken. Aber es hat irgendwie so meine Wohnsituation durcheinander gebracht. Also ich war damals noch in München, und aber in einer ganz kleinen Wohnung, so eine Zimmerwohnung, und habe gewusst, da hören halt das nicht aus, den Lockdown. Also ganz allein und ich muss heim, muss aufs Land und dann bin ich da wieder hängen geblieben.
Und jetzt bist du nach wie vor dort?
Genau, jetzt bin ich nach wie vor auf dem Land.
Ja.
Also ich merke zwar heute, wie ich wieder nach München reingefahren bin, jetzt fehlt mir schon sehr einfach die Anonymität oder die Möglichkeiten oder dass ich einfach mal schnell zum Friseur gehen kann und dann hole ich mir da noch, was weiß ich, eine Zimtschnecke und dann gehe ich noch schnell da hier und das. Das gibt es halt auf dem Land.
Genau, und dann
so.
Zahlst du einfach nur 35 Euro Parkgebühr, wenn du mit dem Auto reingefahren bist.
Genau.
Und jetzt vor Selbstzweifeln zerfressen im Radiostudio von Bayern 2, wegen der Frisur der Neuen.
Genau, deswegen dort muss man im Maßen genießen, die Großstadt.
Also ich breche auch eine Lanze fürs Landleben. Ich bin ja jetzt so eine richtige Vorstadt-Mutti geworden. Ich grüße alle, die uns zuhören da draußen und vor allen Dingen alle, die im Stall rumstehen, vor allen Dingen meine geliebten Viecher.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit Martin Frank. Einblicke in die Untiefen des Freistaats.
das spielt, du musst jetzt lachen. Wieso musst du lachen?
Ja, weil ich gespannt bin, was jetzt da für Untiefen kommen.
Selber gespannt. Na, das spielt natürlich an auf das Buch, was du zusammen mit Franziska Wanninger geschrieben hast. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das Buch. Da erklärt ihr ja Bayern, ihr zwei. Wie hat sich dein Blick auf Bayern verändert, seitdem du das Buch geschrieben hast?
Gar nicht so sehr. Also das Bayern ist immer noch das, so wie es ich von Anfang an empfunden habe, aber ich bin einfach schlauer geworden. Also ich habe irgendwie durch die ganzen Recherchen, die wir gemacht haben, habe ich Sachen aufgekommen, die, wo zum Beispiel in München habe ich gar nicht gewusst, dass irgendein U-Bahn-Tunnel, glaube ich, war das im Zweiten Weltkrieg, der ist dann nicht fertig geworden und dann haben sie unten Champignons angebaut. Und immer wenn ich am Sendlinger Tor stehe, dann denke ich mir, ah ja, und da sind wir schon mal gewachsen. Also einfach, ich kann jetzt irgendwie so durch Bayern gehen und habe immer so einen kleinen Fun-Faktor, ah ja, da war das auch, das ist ja auch lustig und so. Auf Bayern lasse ich da immer dieses komische Klischee, wir sind wir. Und das ist ja was, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Und wir haben auch versucht, in dem Buch, obwohl es über Bayern handelt und viel mit Klischees erarbeitet, ist irgendwie zu brechen oder zumindest, dass man ja Außenstehender einen sympathischeren Blick auf Bayern hat. Weil Bayern ist ja nicht nur Söder und Aiwanger oder sowas, sondern das sind ja auch, also so Leute wie wir, die irgendwie differenziert denken können und die nicht populistisch irgendwas rausposaunen, sondern die einfach ja, jung und nicht stockkonservativ, sondern einmal ja, über den Weißwurst-Äquator hinaus denken können.
Ja, ja, absolut. Ja. Spürst du denn diese Lagerbildung? Du hast sie vorhin mal so am Rand erwähnt und hast gesagt, die Meinungen sind so fundamental geworden und so unverrückbar und die Leute prallen so aufeinander. Spürst du diese Lagerbildung auch in der Kabarettszene?
Total. Also ich spüre sie in unserer Kabarettszene sehr. Also ich habe ein paar so Kolleginnen und Kollegen, die ich einiges zum Verdanken habe, weil entweder bei denen in der Sendung war oder weil ich bei denen im Vorprogramm war. Und die während, also ich finde, jemand, der nicht dem linken Spektrum total sofort zugeordnet werden kann, ist automatisch rechts. Und ich weiß nicht, da gibt es dann irgendwie kein Zwischending mehr. Zum Beispiel bei der Monika Gruber, bei der ich lange im Vorprogramm war, die wird dann immer so als Pegida-Moni beschimpft. Und ich muss nicht mit ihr einer Meinung sein, allem, was sie sagt, aber ich finde, wenn man immer so inflationär mit so Begriffen Pegida-Moni oder du Nazi oder du Faschistin oder sonst was umgeht, ich finde das auf der anderen Seite ein bisschen, macht man es sich zu einfach, da geht man irgendwie so eine Diskussion mit der Person aus dem Weg und ich finde es bedenklich, weil man nimmt ja damit einen Kauf, dass man die NS-Zeit irgendwo ein bisschen verharmlost, wo die Begriffe wirklich da waren. Also ich darf jetzt nicht sagen, dass eine Monika Gruber eine Faschistin ist oder eine Nazi, das darf ich mir niemals anmaßen. Und ich kenne die Monika, das ist die auch nicht. Man muss nicht mit jemandem einer Meinung sein, aber man muss nicht immer gleich diese extremen Bezeichnungen da raushauen.
Na, es ist ja wie in der Psychologie, da war es ja früher auch so, entweder war man krank oder man war nicht krank und seit ein paar hundert Jahren weiß man ja, dass es Nuancen gibt, also dass es eben ein Spektrum gibt und je nachdem ist es halt eigentlich alles irgendwie eine Grauzone, nur dass die halt schwer auszuhalten ist, weil sie so komplex ist. Aber Monika Gruber hat sich ja auch, naja, wenn wir jetzt bei ihr sind, hat sich ja auch in Freising bei der Rede, in Erding bei der Rede, da ja auch ganz klar mit Aiwanger positioniert auf eine Weise.
Ja, aber ich finde immer, auch wenn ich mich mit dem Aiwanger positioniere, heißt das ja nicht, dass ich irgendwie rechtsradikal bin oder dass ich, also ich glaube mal, es kann ja jemand, der konservativerer Politiker ist, die gleichen Gedankengänge haben wie ich auch, obwohl ich vielleicht irgendwo weiter links stehe. Also das ist irgendwie total, alles ist so komplex, alles ist toll. So verwogen.
Ja, ja, aber hast du den Druck, dass du glaubst, du dich positionieren zu müssen in irgendeiner Form? Oder wird das von außen auf dir auch oktroyiert?
Eigentlich gar nicht. Also manchmal denkt man, es war vielleicht, würde vieles leichter machen, wenn man sie positioniert, weil du dann greifbarer bist für Menschen oder auch für Redaktionen. Ich habe schon mal gehört, man kann nicht in die Sendung gehen, wenn man in der war oder so, in der Kabarett-Welt. Mir fällt es also schwer, mich zu positionieren, weil ich habe heute eine Meinung und dann erzählt mir wieder irgendjemand was meine Meinung dann wieder ändert. Deswegen finde ich es so schwierig, wie ich am Anfang schon gesagt habe, also mit einer Meinung immer durchs ganze Leben gehen kann, das kann man nicht, weil alles sich so ändern kann und alles so komplex ist. Ich finde, heute redet da jeder bei einem Thema mit, obwohl er vielleicht überhaupt nicht so gut informiert ist.
Bei vielen Themen sage ich einfach auch so, ich maß mir da gar keine Meinung an, weil ich muss erstmal was recherchieren. Ja. Ich reise mal in deiner Biografie noch ein paar Jahre zurück. Du hast ja ein sagenumwobenes Jahr als Standesbeamter gearbeitet. Ich glaube, 5, 6 Ehen hast du schließen können.
Genau.
Was hast du in dem Jahr gelernt?
Was habe ich in dem Jahr gelernt? Dass wenn jemand sagt, ja, probieren wir es halt, das kein Ja ist. Also, dass ich das nicht akzeptieren kann als Standesbeamter. Also, wenn jemand jemanden heiraten möchte, dann brauche ich ein eindeutiges Ja und nicht, ja, schauen wir halt einmal, probieren wir es halt einmal. Also,
hast du das gehört?
Ja.
Ja?
Ich habe ein Paar gehabt, der hat auf die Frage, ob denn der Herr die Dame heiraten möchte, hat gesagt, ja, probieren wir es halt einmal.
Wie romantisch.
Ja, da war dann nochmal kurz die Stimmung ein bisschen sehr eisig im Raum. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das kann ich nicht annehmen, die Antwort. Und dann muss man die Leute heimschicken, da müssen sie nochmal kommen.
Ach was, hast du das dann gemacht?
Ich habe gesagt, eigentlich müsste ich sie jetzt nach Hause schicken, aber also wenn beide Parteien, mehr oder weniger in Anführungsstrichen, die halt vor mir sitzen, damit einverstanden sind, dass wir da weitermachen, dann kann man weitermachen. Aber eigentlich, glaube ich, streng genommen, muss man es heimschicken. Ja, glaube
ich. Aber wie haben die darauf reagiert?
Also die Frau war auch, ich sage es jetzt einmal so, eine ganze Hagelbuchene, die hat das jetzt nicht mehr ausgemacht, weil sie hat ihren Göttergarten schon länger gekannt.
Ich habe jetzt gerade rechts von dir unsere Redakteurin, die Kim, die kommt aus Westfalen. Du musst das Adjektiv bitte nochmal erklären, was du gerade verwendet hast.
Hagelbuchen. Hagelbuchen, oh Gott, wie tut man denn? Das ist ein sehr abgebrühter Mensch, ein sehr rustikaler Mensch.
Dreht er sich zu Kim um, nur damit sie wissen, warum er nicht ins Mikro spricht.
Dem das vielleicht nicht so viel ausmacht oder der nicht so sensibel ist oder nicht so nah an seinen Gefühlen dran ist.
Also nicht so zart beseitigt.
Ja, so, genau, ja, danke.
Nicht so sensibelchen, okay. Genau. Gut, das heißt, die hat es ausgesessen mit dem.
Ja, sie hat gesagt, sie kennt ihn.
So ganz gute Voraussetzungen, ja. Und dann bist du nach München gegangen und hast gekellnert im Treschniewski da bei der Pinakothek.
Genau. Was du es sie warst.
War, wie hart ging es dir da?
Ich war jetzt nicht der beste Kellner, muss ich dazu sagen.
Ja,
ich
du, wenn du eine ADHS-Diagnose hattest, ich meine, zu mir haben sie auch gesagt, du bist furchtbar nett, aber du bist völlig untauglich. Ich habe mal im Sapralot gearbeitet, an der Donnersberger Brücke. Ich habe nach 3 Wochen immer noch nicht gewusst, wo die Apfelschorle steht.
Ach, du warst nichts merken, Kinder.
Wie war es bei dir so? Ich konnte mir nichts merken.
Also, ich muss es ja heute immer so bewundern. Heute gibt es ja immer schon so diese so Smartphones, wo die mal sie eintippen.
Ja.
Ich hab's ja noch aufschreiben müssen.
Ja, so alt sind wir, gell?
Oh Gott, das sag ich jetzt zum ersten Mal. Das wird mir jetzt erst bewusst. Ich hab das nur aufschreiben müssen. Das ist aber noch gar nicht so lang her. Ich hab einen Zettel und einen Stift gehabt.
Ja, ja, süß.
Und dann, und weißt, wenn dann so eine Gruppe von Leuten da war, dann haben die alle so schnell geredet und ich habe so schnell geschrieben, dass ich meine eigene Schrift am Tresen immer lesen habe können und sage, ja, das könnte jetzt eine Rhabarberschorle sein. Oder.
Aber du bist noch so jung, bei mir gab es noch gar keine Rhabarberschorle. Da gab es einfach Apfelschorle, Punkt.
Ach so.
Und Weinschorle süß.
Oh, das ist aber schon Amsel. Eine Weinschorle süß.
Ja.
Die mag ich aber auch gern.
Echt?
Ja, die trinke ich schon auch manchmal. Weil ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol. Und wenn, dann muss es so süß sein, dass ein Alkohol nicht mehr schmeckt.
Aber wie ging es dir als Kellner so? Hast du dich so wohl gefühlt?
Nein, weil weißt du, da wo ich gekellnert habe, das war halt eben bei der Pinakothek und der Musikhochschule und dann sind die ganzen Gespreizten noch gekommen, die wo im Konzert waren oder im Museum waren und dann brauchen sie abends noch eine Kleinigkeit und dann fragen sie mich 100 Mal, ja, was ist denn da drin und das kann ich nicht essen und ist da überhaupt, was für Fisch, wo kommt der Fisch her, was ist das für Fleisch und das habe ich alles nicht gewusst. Und das hat mich dann alles so aufgeregt, weil ich habe das einfach gegessen und habe nicht so viel nachgefragt. Und sie haben halt alles, wollten alles wissen und ja.
Dann hast du ja noch die Oma gepflegt, ja?
Genau.
Wie lange eigentlich?
4 Jahre.
Das ist ja, hat die in München gewohnt, oder?
Nein, das war daheim. Also das war vor der Zeit, wo ich nach München gegangen bin.
Aha.
Genau, das war in der Zeit von Ausbildung im Rathaus und vor der Schauspielschule.
4 Jahre ist echt lang, gell?
Ja, also jetzt im Nachhinein glaube ich, fühlt sie sich gar nicht so lang an, aber zu der Zeit, weil ich war ja da 19, wie das alles losging, da war es dann schon lang.
War das quasi dein Zivi-Job, die Oma?
Ja, und ich hab immer zu meinen Eltern gesagt, ich gehe nicht zum Zivi. Ich mag nicht irgendwelche alten Leute an Anschasser putzen und ich mag niemanden futtern müssen, sondern ich möchte zum Bund gehen, weil ich glaube, ich wollte mir irgendwo beweisen, dass ich doch mehr Männlichkeit habe, als mir zugesprochen wurde von meinem Papa manchmal. Und ich wollte mir das beweisen, ich wollte mich durch den Schlamm wühlen, ich wollte mich anschreien lassen, ich wollte was weiß ich was alles. Und dann ist genau wie ich 18 geworden bin, das ausgesetzt worden, der Bund.
Die Wehrpflicht,
Die Wehrpflicht, genau. Dann haben wir gedacht, ja, scheiße. Und dann hat meine Oma den Schlaganfall gekriegt und dann war das mein Zivi.
Mhm. Ja, darüber hast du auch ein Buch geschrieben. Da reden wir gleich drüber. Martin Frank ist im Bayern 2 Studio hier bei 1:1 der Talk. Jetzt haben wir gerade von Grandma's Hands gehört. Du hast deine Oma gepflegt 4 Jahre. Wie sahen denn die Hände von deiner Oma aus? Erinnerst du dich?
Ja, also die waren sehr, komischerweise sehr, sehr weich, obwohl sie immer in der Landwirtschaft gearbeitet hat und schon sehr, sehr runzlig halt, weil meine Oma war ja schon in die 80er. Mhm. Und da, aber einfach sehr geschunden, auch weil sie immer noch gearbeitet hat oder gekocht hat oder irgendwas gemacht hat, aber ja, trotzdem so weiche Oma-Hände.
Aha. Warum hast du ein Buch drüber geschrieben, über diese 4 Jahre der Pflege?
Warum?
Mhm.
Weil mir die Zeit irgendwie nicht losgelassen hat oder zumindest das für mich nicht abgeschlossen war. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer den Drang in mir gehabt, ich muss das, glaube ich, nochmal aufschreiben. Also sei es für unsere Familie die Zeit oder für die Nachwelt, das hört sich ein bisschen komisch an, aber ich wollte einfach das mit einem Buch oder in dem, dass ich es nochmal schreibe, für mich abschließen.
Mhm.
Und so hat mir auch wirklich geholfen. Also ich habe beim Schreiben nochmal so oft warnen müssen und auch bei dem, ich habe dann ein Hörbuch angesprochen, Annahme, da haben wir so oft unterbrechen müssen, aber jetzt merke ich, okay, jetzt kann ich das irgendwie, ist das Kapitel für mich abgeschlossen.
Aber was hat dich traurig gemacht, diese Unaufhaltsamkeit des Todes?
Nein, einfach irgendwie, dass ich das Leid von meiner Oma so mitkriegen habe müssen oder dass ich da so hautnah dabei war, weil ich habe halt, meine Oma, die hat oft so Phasen gehabt, wo man gewusst hat, oh Gott, wird es die Nacht denn überhaupt noch überleben? Und dann sitzt du da die halbe Nacht an dem Bett und dann merkst du, wie es ihr schlecht geht, wie sie nicht mehr atmen kann, wie alles sie anschwillt und sonst was. Und dann geht es doch wieder weiter. Und immer dieses emotionale Auf und Ab, das ist dann wieder so aufgekommen. Und dann war ja ihre Schwester im Haus, also meine Großtante, die hat zwar schon Alzheimer gehabt, also so Demenz, aber sie hat das auch sehr mitgekriegt und hat dann immer so kindliche Fragen gestellt und hat dann immer gesagt, ja, warum steht der, also meine Oma hat Katharina geheißen, mhm. meine Großtante immer gesagt, Kathi, ja, warum steht denn Kathi nicht auf? Was hat denn Kathi heute? Und dann meine Großtante immer wieder zum Erklären, dass die Oma einen Schlaganfall gehabt hat, dass die nichts mehr machen kann oder dass die nicht ansprechbar ist. Oder auch zum Schluss, wie es dann zum Sterben war, dass mir einfach sagt, Tante, ich glaube, es wird halt nichts mehr. Und irgendwie das einem kleinen Kind zum Erklären, das im Körper von einer 80-jährigen Frau steckt, das war einfach schwierig für mich als auch irgendwo als Kind oder als junger Mensch.
Mhm. Aber ja. Toll, dass du das gemacht hast. Das ist ja wirklich keine Selbstverständlichkeit heutzutage.
Ich weiß nicht, ich habe lange überlegt, warum ich das eigentlich gemacht habe. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht bin ich irgendwelche anderen Herausforderungen oder vor mir selber ein bisschen davor gelaufen und war froh, dass ich eine Aufgabe gehabt habe. Und es hat auch ganz, ganz simple Gründe gegeben. Also auf dem Bahnhof haben meistens sehr viele Leute da, also die Familie ist da und es wird niemand so schnell in ein Alten- oder Pflegeheim gesteckt und wir hätten uns einfach auch nicht leisten können, weil wir kommen aus einer Familie, da war nie ein Geld da und wir hätten das einfach nicht finanziell stemmen können. Deswegen hat das daheim stattfinden müssen.
Aha. Ja, ist interessant, weil du eigentlich wolltest du ja immer gern Schauspieler werden. Du hast also irgendwie ganz viele Anläufe gebraucht, bis du eigentlich zu dem jetzt geworden bist, irgendwie schlussendlich was in dir steckt oder nicht? Oder hast du von Anfang an auch deinen Eltern gesagt, hey, nee, ich würde, also zum einen, ich bin schwul und zum anderen würde ich gern Schauspieler werden?
Also das mit dem Schwulsein habe ich lange nicht gesagt. Das Aha. mit dem Schauspielersein habe ich schon als Kind immer gesagt. Ich habe als Kind immer gesagt, also ich möchte mal Schauspieler werden. Und dann haben sie natürlich immer gesagt, ja, red du nur. Und es ist halt nie ernst genommen worden. Und meine Oma hat auch gesagt, ich soll erst mal was Gescheites lernen. Und also meine Oma wollte davon gar nichts wissen, von irgendwelche Kunst oder solchen Sachen. Aber jetzt glaube ich auch gar nicht aus Boshaftigkeit oder sonst was, sondern weil meine Oma einfach vielleicht Angst gehabt hat, dass ich verhungere oder dass das einfach nicht so hinhaut, wie ich mir das wünschen darf.
Ja.
Und
dich vielleicht auch zu bewahren vor Enttäuschung.
Ja, bestimmt.
Lern was Gescheites und geh duschen.
Genau. Das waren ihre Worte.
Ja. Aber jetzt sind die jetzt hast du ja irgendwie eine, auch wenn du es nicht hören willst, eine große Karriere bislang gemacht. Jetzt bist du noch so jung, jetzt hast du ja Bücher schon geschrieben und füllst einen Zirkus Krone. Und bist du jetzt stolz? Meinst du, die Oma könnte es jetzt annehmen? Also du bist nicht stolz, das weiß ich ja, aber was wird die Oma jetzt sagen?
Ich habe einmal, und den Tag werde ich nie vergessen, da habe ich Premiere gehabt, glaube ich, mit dem ersten Programm oder mit dem zweiten Programm, da war meine Oma noch da.
Mhm.
Und dann habe ich immer geschaut, dass meine Oma das halt nicht liest, wenn was in der Zeitung ist, weil sonst hätte das Schimpfen angefangen. Und dann lag aber die Zeitung am Tisch und dann habe ich nur schnell geschaut, wie die Überschrift von der Kritik ist. Und dann habe ich gewusst, also, und ich kann die Überschrift nicht mehr wiedergeben, aber es war auf alle Fälle positiv. dann habe ich gewusst, oh, okay, ich habe die Familie nicht blamiert, weil das ist immer meine größte Sorge gewesen, dass ich irgendjemanden blamieren, was kann denn die Leute sagen? Das war immer sowas von der Oma, mei, was kann denn die Leute auf der Straße sagen? Um Gottes Willen, wir können nicht mehr rausgehen, wir können das nicht mehr. Sie hat immer Angst gehabt, was andere Leute über uns denken können. Und dann sind wir da beim Frühstück irgendwie gesessen und dann hat sie ohne irgendeinen Grund einfach gesagt, dass sie stolz auf mich ist. Und das war in dem Moment irgendwie so, ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll, aber es war so ein Geschenk, wo ich nie gedacht hätte, dass es irgendwann mal kommt, weil sie hat immer gesagt, bitte tu das nicht, mach das nicht und dann, ja.
Oh, jetzt musst du weinen.
Ich war immer, wenn ich das erzähle, muss ich weinen und ich denke mir mal, ich möchte es gar nicht erzählen, aber dann fragt mich jemand und dann rutscht es mir so
Aber raus. Das ist doch ganz wunderbar.
Ja.
Das sind doch jetzt eigentlich Freudentränen. Ich weine gleich mit. Das ist eigentlich wunderbar.
Ja, lieber nicht, weil einer muss nüchtern bleiben. Also du musst...
Ja. Aber kannst du über dich selber lachen?
Über mich selber, glaube ich, kann ich schon lachen. Ja? Also mit dem bin ich schon gesegnet. Ich glaube, ich kann mich auslachen. Ich bin ja jemand, der sich auf der Bühne gern selber verarscht. Also ich mache eigentlich schon immer Humor auf Kosten von mir selber.
Mhm. Das heißt, du schöpfst am meisten auch aus...
Genau.
Von dir selbst und aus deinem Privatleben.
Genau.
Gibt es da einen Unterschied zwischen dem Bühnen-Martin?
Am Anfang, glaube ich, gab es den. Aber jetzt irgendwie im Laufe der Zeit, also das ist ja auch so ein Prozess, bis du mal deine Bühnenfigur findest. Aber ich glaube, meine Bühnenfigur wird immer mehr zu dem, der ich auch wirklich im echten Leben bin.
Das heißt, du näherst dich selber humoristisch an?
Ja, wahrscheinlich, so Aha. ungefähr.
Aber eigentlich musst du doch die Erfahrung machen, je mehr du von dir preisgibst, umso mehr Applaus bekommst du. Also so ist es ja zumindest, also jetzt aus meiner Warte als außenständige Beobachterin von dir.
Ich glaube, ich habe ein bisschen die Gabe gehabt, Sachen von mir preiszugeben, die vielleicht nicht so zu 100% gestimmt haben. Also man hat mir das abgenommen, dass es wirklich ich bin. Mhm. Also ich war es auch zu 60-70%. Aber 40% waren entweder überspitzt, weil sonst war es ja kein Kabarett oder kein Comedy, sonst war es ja auch nicht lustig, aber irgendwo war es nicht so ganz ich. Also ich bin mal auf der, wie soll ich jetzt mal ganz ein simples Beispiel, ich habe immer gesagt, ja, hallo, also ich suche eine Freundin. Und ich habe natürlich gewusst, dass ich keine Freundin suche, aber ich habe es dann immer relativiert mit, für meine Oma. Also ich habe dann, also auf der anderen Seite hat, glaube ich, mein Publikum geglaubt, ich suche wirklich eine Freundin, aber ich habe es dann für mich selber, dass es für mich einer Wahrheit entsprochen hat, dann gesagt, für meine Oma, also meine Oma möchte gern das so und so. Das war immer so.
Hast du da diesen doppelten Boden noch gebraucht?
Für mich selber wahrscheinlich. Mhm. Für mich selber. Aber doppelt, gut, ich finde, doppelter Boden ist ja nie schlecht, glaube ich. Es ist immer eine Ebene, die man...
Ich bin Schwäbin. Sag mal, hast du jemals Computerspiele gespielt?
Als Kind schon, aber jetzt nicht mehr.
Jetzt keine Zeit, gell?
Ja, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie auch unsexy, wenn man erwachsene Leute sind, dass sie noch zocken. Dann denken wir mal, hä? Also, es passt immer nicht so ganz zu meinem Weltbild. Also, ich finde, als erwachsener Mensch, da muss ich in Anführungsstrichen sinnvolle Sachen machen und mich nicht vor irgendeinem Ballerspieler oder Mario Kart oder sowas hier sitzen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft... Martin Frank. Rindviecher sind seine Inspiration.
Das ist der schönste Drop, den ich je gehört habe.
Die arme Person, die das einsprechen muss, die
wird
sehr denkt, oh lieber Gott, wer kommt denn da?
Ich finde es wichtig, dass sie das so ernst auch sagt.
Ja, das stimmt.
Jetzt haben wir die Inspiration schon eingangs erwähnt. Also die Regina, die sich so gut melken lässt. Jetzt bist du ja zurückgekehrt, haben wir schon gehört. Dein Partner, dein Lebensgefährte, dein Freund. Was ist dir da lieber? Wie nennen wir das?
Ich glaube, mein Freund.
Dein Freund, okay. Der hat ja jetzt auch eine Biolandwirtschaft eröffnet.
Genau.
Wie frisch ist der Hof da, wo du wohnst?
Der hat seinen Hof gebaut 2016.
Ja.
Also auch schon wieder 8 Jahre.
Ja, krass, gell?
Mhm.
Wie geht sowas? Klingt so, wir eröffnen jetzt eine Landwirtschaft.
Das frage
Wo
ich
fängt
mich
man
auch
an? Das ist Wahnsinn.
Also er hat schon als
übernommen.
Kind oder nein, übernommen hat er nichts. Also irgendwann Generationen vor ihm haben schon eine Landwirtschaft gehabt. Aber er hat dann einfach mal mit Jungvieh angefangen, also mit Kälmer, sagen wir in Niederbayern oder wahrscheinlich auch in Oberbayern. Und hat es dann immer weiter aufgebaut und hat gesagt, ja, und jetzt möchte er einen Stall, weil er ist ja eigentlich Tierarzt und er kann es ja selber da helfen und hat dann irgendwann gesagt, ja, Papa, ich möchte gerne einen Stall bauen. Und dann haben die das irgendwie gemeinsam mit seinem Cousin eben einen, naja, Stall gebaut.
Mhm. Und da hörst du jetzt wieder mit, quasi.
Ja, ich hätte das auch nicht gedacht. Also,
jetzt bist du wieder am Hof.
Ich bin immer, weißt du, mein Bruder muss einmal lachen, mein kleiner Bruder, weil wir waren immer so, wir haben immer gesagt, als Kind, ja, wenn von uns zwar einer in der Landwirtschaft wieder endet, dann bist du das, Fabian, also mein kleiner Bruder, weil der ist Landmaschinenmechaniker, der kann alles. Und ich kann halt gar nichts. Weißt du, ich kann zwar gut mit den Viechern umgehen, aber technisch kann ich nichts. Wenn ich mit dem Bulldog raus aufs Feld fahre oder auf den Acker und der bleibt stehen, dann muss ich heimgehen. Weil ich nicht weiß, was ich da soll. Also ich kann vielleicht noch entlüften und mir von der Tankstelle einen Diesel holen, wenn mir der Sprit ausgegangen ist, aber das war's. Also wenn jetzt ihr Zündkerzen oder sonst was, kennt ihr nicht. Also es ist, ja. Und
ja,
deswegen.
Aber ich finde es halt schon viel Heiteres, irgendwie ein homosexuelles Paar am Bauernhof. Da könnte man doch wahnsinnig viel Humor draus schöpfen, oder? Ich meine, das musst du eigentlich ein Programm drüber schreiben.
Ja, ich weiß immer noch nicht, ob ich so weit bin oder ich habe bis jetzt irgendwie noch nicht so den Drang gehabt, dass ich öffentlich auf der Bühne so von dem homosexuellen Leben auf dem Bauernhof erzähle.
Na, also weil muss man ja eigentlich auch nicht, oder?
Weil es ist irgendwie nicht anders wie, glaube ich, bei heterosexuellen Paaren. Also
nein, aber ich finde es einfach wahnsinnig lustig, wenn du erzählst, wie du da stehst und keine Ahnung von der Zündkerze hast.
Ja.
Das finde ich total lustig.
Ja, ich hoffe, ich bin nicht der einzige Mann, der das nicht weiß.
Mit Sicherheit nicht. Aber wenn du sagst, du bist da noch nicht so weit, also war das schwierig für dich, das überhaupt zu thematisieren? Für mich ist das völlig normal. Ich finde dich einfach so lustig und großartig. Mir ist das ja völlig wurscht.
Ja, ich glaube, weil du aus der Stadt bist. Oder in unserer total offenen Künstlerwelt so daheim bist.
Ja.
Ich glaube, wenn jetzt halt jemand, also ich möchte jetzt, um Gott zu meinen, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass jemand, der auf dem Land ist, überhaupt nicht damit umgehen kann.
Ja.
Im Gegenteil, ich habe auf dem Land, also ich habe bis jetzt 0,0 Anfeindungen erlebt. Also habe ich noch nie, also mir hat noch nie jemand irgendwie blöd angeredet oder so. In der Schule vielleicht.
Denk doch mal an Gloria Gray zum Beispiel in Niederbayern.
Total. Mit der habe ich jetzt einmal gekocht.
Ja.
Und dann haben wir auch über das geredet und ihr geht es genauso. Ihr habt auf dem Land auch noch nie irgendwelche Anfeindungen erlebt. Also das ist immer ein bisschen so das Vorurteil, dass man sagt, ja, am Land, da sind sie alle weltfremd und so konservativ. Also da gibt es, sie hat so einen coolen Spruch gebracht, sie hat gesagt, wie hat sie gesagt, je tiefer der Wald, desto geiler die Leute.
Ja, ich
glaube, das stimmt da irgendwo.
Ich bin großer Fan von Niederbayern und vom Bayerischen Wald, deswegen, ich finde es großartig, aber ich habe sehr viele lustige Menschen kennengelernt, die sehr, sehr offen sind. Je tiefer der Wald, desto heiterer tatsächlich.
Mhm.
Also ich fand es lockerer als in der Stadt mitunter.
Ja, manchmal habe ich auch den Eindruck, dass man in der Stadt vielleicht eher angefeindet wird wie auf dem Land, wo du denkst, oh, ja, das ist oder so.
Wie ist denn das jetzt eigentlich, weil du natürlich auch sehr bayerisch bist, auch dialektal geprägt.
Mhm.
Wie ist denn das, wenn du außerhalb von Bayern auftrittst? Lieben die so auch ein bisschen dieses Folkloristische?
Wenn ich außerhalb von Bayern spiele, kommen viele Bayerinnen und Bayern, die im Exil leben.
Mhm.
Also jetzt war ich mal in Berlin und Hamburg und dann habe ich gefragt, ja, wer ist denn aus Bayern oder wer ursprünglich aus Bayern? Und dann hat sich der halbe Saal gemeldet.
Mhm.
Und natürlich sind dann Einheimische schon auch da. Und da rede ich dann schon, also ich muss dann irgendwie die Balance finden. Ich will mir natürlich nicht verstehen, sondern ich rede so, wie ich rede. Aber natürlich kann ich mein Bayerisch so anpassen, dass man mich jetzt in Berlin auch versteht. Es muss natürlich eine Bereitschaft da sein. Es gibt immer Leute in außerhalb von Bayern, Preisen halt, die wo irgendwie dann sofort sagen, nein, ich höre ein Wort Dialekt, dann ist mir das schon zu viel. Da mag ich mich gar nicht drauf einlassen. Es gibt aber auch die wo eine Bereitschaft haben und sie da hineinhören wollen.
Mhm. Wie wichtig ist denn der Dialekt für dein Humorverständnis?
Ich glaube, mein Humor funktioniert ohne Dialekt gar nicht. Also, ich habe es zwar noch nie so richtig ausprobiert, aber ich glaube, wenn jetzt ich reinstes Hochdeutsch sprechen würde, so wie wir es in der Schauspielschule versucht hätten zu erlernen, dann funktioniert es nicht.
Hast du es gelernt, richtig? Kannst du es komplett abschalten?
Ich kann es nur parodieren, leider. Also ich kann irgendwie, ich könnte schon mit dir Hochdeutsch sprechen, aber ich kann schon, bei mir beißt es schon bei dem Rachen R aus. Ich kann das R nur rollen. Ich kann nur das süddeutsche R. Ich kann nicht, wenn ich glaube, Rudis Resterampe. Das ist für mich so fremd. Ich kann das nicht. Also da habe ich gleich einen Würgereiz. Also aber nicht, weil man graust, sondern weil dieses R da hinten irgendwo, ja.
Ja.
Kann ich leider nicht. Und auch mein A. Ich habe dieses bayerische A. Ich habe einmal im Kirchenchor, wie gesungen habe, bei uns in der Gemeinde, da sitzt die Annegret und die hat immer so schön gesagt, Martin, Martin. Und ich sage ihm, das hört sich auch so toll an. Das ist anders wie Martin. Oder jetzt kann ich selber nicht mehr. Martin. Sag du mir Martin.
Gar nicht. Ich schaue dir so gern zu beim Reden. Martin Frank.
Ja, genau. Du machst das A. Das ist bei dir kein A, das ist ein A.
A.
Aha. So wie du das, was eigentlich. Ah.
Martin Frank. 55 Rudis auf der Resterampe.
Ja, du hast da so ein schönes Rauchen.
Na, ja, das ist das Schönste, was man mir gesagt hat. Neben der, als ich mal beim Frauenarzt gehört habe, ich hätte noch sehr viele Eier im Stock. Das fand ich auch so eine Info, die mich total perplex hinterlassen hat.
Ja, wie viele Eier hat man denn im Stock?
Ich weiß auch nicht, also es sind noch genügend. Das hat mich auch so verblüfft. Hattest du nie sowas beim Arzt, das dich so verblüfft hat? So ein unnützes Wissen über deinen Körper?
Also ich glaube, Prostata habe ich nur eine. Und ich glaube, es ist nur da. Oder ich weiß nicht. Nein, also bei mir. Ich habe so weit auseinanderstehende Zähne.
Ja.
Da hat einmal der Zahnarzt zu mir gesagt, was hat er gesagt? Da kann sie nicht einmal Schnitzel verfangen. Oder auf alle Fälle, weil die da halt, ich weiß nicht mehr genau, wie er gesagt hat, aber ja, das war aber auch nichts Verblüffendes, das habe ich schon gewusst.
Ja, aber es ist praktisch beim Zähneputzen.
Ja, das stimmt.
Das ist ganz gut. Just keep on flossing. Ja. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, Martin Frank?
Für die Zukunft.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren? Mhm. Da bin ich dann, jetzt pass auf, dann bin ich 41. Ich möchte gerne eine Eisdiele.
Das wäre jetzt das Letzte, womit ich gerechnet hätte.
Echt?
Ja.
Nein, ich möchte so gerne mal Eisdiele. Das ist schon Kindheitstraum von mir. Ich möchte irgendwann eine Eisdiele haben. Ich sage mir schon, ich hätte, glaube ich, die höchste Freude damit, wenn vor mir so kleine Kinder stehen oder alte Omas oder was weiß ich was. Und dann gebe ich ihnen da die Kugel Eis um mich. Also das fand ich schön. Also das möchte ich schon mal. Ich habe sogar während Corona einen Eiskurs gemacht.
Und hättest du einen Namen für deine Eisdiele?
Bis jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich was Italienisches möchte oder eine Mischung aus Bayerisch-Italienisch. Also ich weiß noch gar nicht. Frankelino.
Ich wäre auf jeden Fall dabei. Vielen herzlichen Dank für diesen schönen Besuch, Martin Frank.
Danke für die Einladung.
Den Talk mit Martin finden Sie übrigens auch als Podcast in der ARD Audiothek. Und ich habe auch noch eine weitere Empfehlung für Sie. Für die besonders schrägen und verrückten Fragen gibt es dort auch den Podcast Lachlabor. Das ist lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Tina und Mischa beantworten da die verrücktesten Kinderfragen, machen wunderbare Experimente und sind immer auf der Suche nach Wissen und Antworten. Und da bekommen sie auch Hilfe, sehr Fachkundige vom Kindermitrateteam.